Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Herzlich willkommen.
Und Herr Pähler.
Schönen guten Abend.
Der Medienjahresrückblick 2017.
Immer wenn wir das sagen, beziehungsweise wir haben es ja in diesem Jahr noch nie gesagt, weil wir ja den ersten Medienrückblick 2017 machen. Aber es heißt, das Jahr ist zu Ende und wir schauen zurück auf ein, ja, wie auch immer geartetes Medienjahr.
Und wie geartet das ist, das klären wir jetzt mit Hajo Schumacher, denn das ist unser Thema in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das rückblickende Medienmagazin. Herr Pähler.
Ja.
Letzte Sendung.
Für immer. Ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Für immer nein, für dieses Jahr.
Ach so, da bin ich froh.
Das Traurigste daran ist aber eigentlich, ich weiß gar nicht, was daran traurig ist. Das Jahr ist, ich bin ganz froh, dass das Jahr jetzt rum ist, sagen wir mal so. Da können wir ja nachher noch drauf eingehen, was genau mich sozusagen daran so ein bisschen froh stimmt. Aber es ist rum, halten wir das fest und ich finde, das ist ein guter Augenblick, um ein bisschen zurückzuschauen.
Wir haben nämlich das ganze Jahr über viele, viele Fragen gestellt. Wir haben ganz neugierig in die Medienbranche reingeblickt, um neue Details kennenzulernen, um Mechanismen zu verstehen, um zu gucken, warum einige gut oder blöd ticken. Und wir sind mittlerweile schon ein bisschen leer gefragt. Und eine Frage haben wir noch übrig. Die stellen wir wie immer dem Publizisten Hajo Schumacher. Herzlich willkommen.
Hi, schön, freut mich. Das wievielte Mal machen wir das jetzt?
Ich glaube, das fünfte Mal.
Eine Traditionsveranstaltung.
Da kann man schon so sagen,
Hammer.
Oder?
Ja.
Eigentlich bei den Medien ist ja schon alles ab dem zweiten Mal eine Tradition.
Also zum zweiten Mal machen wir es auf jeden Fall. Fünfmal bin ich mir jetzt vielleicht doch nicht so
sicher. Das ist schön.
Doch, fünf.
Total lange.
Ach, was wir für Sachen erlebt haben. Da war ja noch, wurde ja noch mit Mark bezahlt.
Ja. Ja.
Hat Daniel Ihnen eigentlich schon mal erzählt, dass wir Sie früher immer dann angerufen haben, wenn wir keine Gäste hatten?
Klar.
Ach so.
So wie jetzt.
Nein.
Wie oft, das kennen Sie ja, wie oft waren Sie in Talkshows dieses Jahr?
Och, keine Ahnung. Also zählt Markus Lanz als Talkshow?
Das kommt drauf an.
Nee, weil es gibt so Rankings, wer wie oft bei einer war und die meinen dann nur die, wo es so richtig um politische Dinge geht. Und beim,
ach so,
beim Markus, wir sagen ja du zueinander im Showgeschäft, bei Markus sind ja häufig auch so bunte Themen dabei und Politik mal mehr, mal weniger. Ich weiß nicht, zählt das oder nicht?
Das zählt.
Gut, dann ganz häufig.
Würden Sie eigentlich gerne mal eine Talkshow live verlassen?
So. Unbedingt.
Tun Sie es doch mal.
Ja, das darf halt nicht so aussehen, als ob man es geplant hätte. Also es muss schon ernsthaft eskaliert sein. Und ja, ich habe neulich versucht, mich mit Joey Kelly zu streiten, aber das ist unmöglich.
Wir haben uns heute Abend vorgenommen, nochmal so ein paar Momente zu küren. Wir wollen uns die Newcomer des Jahres anschauen, Top des Jahres, Flop des Jahres, Veränderung des Jahres, Trennung des Jahres.
Das war so schwer. Mir ist nichts eingefallen.
Wirklich?
Also wir können ja wie folgt handhaben, wenn Sie einen besseren Vorschlag haben für die Struktur dieser Sendung.
Pädagogenfamilie, ne? Lehrer.
Nein.
Kritisieren schon und gut, aber man muss auch einen besseren Vorschlag machen.
Dann fangen wir mal an, aber, Herr Schumacher, Sie dürfen sich überlegen, mit welcher Kategorie wir jetzt anfangen.
Flop des Jahres.
Mit einem Flop des Jahres. Da würde ich persönlich einen Namen ins Rennen werfen. Das ist Marc-Jan Eumann. Das ist ja schon so früh fällt der Name, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Wer ist das?
Marc-Jan Eumann ist ein Mensch aus Nordrhein-Westfalen, der künftig der Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation in Rheinland-Pfalz wird.
Ja, ich finde, dass die Geschichte der deutschen Medien muss neu geschrieben werden nach dieser Personalie. Ich glaube allerdings in Wirklichkeit nicht, dass das für unser aller Leben größere Relevanz hat. Diese Medienanstaltsleitungen sind ja ganz häufig auch so Verschiebeposten für Menschen, die gerade mal koalitionsbedingt jobmäßig nicht so vorwärts kommen. Und
aber was war eigentlich das Skurrile daran, dass er jetzt Direktor wurde, obwohl er in seinem Heimatbundesland das so hinjustiert hat als Medienpolitiker, dass man Volljurist sein muss, aber er selbst ist auch gar keiner. Dann bin ich gefragt, das ist gar nicht so wichtig. Oder als er dann zum ersten Interview nach der Wahl im Deutschlandfunk sich beschwert hat, dass ihm nicht gratuliert wurde oder dass das alles nach Klüngelei aussah, diese ganze Geschichte. Was finden Sie am skurrilsten?
Und es gab noch diese Abklingzeit, ne? Also zwischen politischem Amt und neu, da müssen...
Die ist aber sehr gering, die Abklingzeit.
Ja, klar, aber da war er ja auch für eine längere, die er selber nicht eingehalten hat. Also das Skurrilste fand ich in der Tat das Interview. Als ich diesen Ausschnitt gelesen habe, so was fällt Ihnen eigentlich ein, mich zu kritisieren? Gratulieren Sie mir doch erstmal zu meiner Wahl. Klammer auf, wir wissen, wie diese Wahlen, also wie offen und unklar die sind. Da dachte ich mir, ey, ist das jetzt so ein Ausschnitt aus den frühen 60er Jahren, so nochmal ein bisschen höfisches Zeremoniell, Journalisten erstmal so schranzenhaft unter der Fußmatte durch, oh Herr Eumann, sagenhaft, großartig. Und ich fand die Moderatorin, fand ich wirklich großartig, die da einfach so ganz elegant drüber weggeglitten ist und gesagt, hey, welche Wahl überhaupt? Das hat die echt gut gemacht, aber dieser Habitus so, ich bin der König und lasset die Schalmeien erklingen, da dachte ich mir, Mann.
Das ist aber auch nicht immer ganz einfach, tatsächlich so dann, wie die Kollegin bei Medias Res hier, bei den Kollegen vom Deutschlandfunk, so quasi so...
Frau Klein war das.
Frau Klein, so straight bei der Linie. Bei der Linie. Ja, genau, das möchten wir an dieser Stelle gemeinsam mal aussprechen. Ja. Ja, da kommen wir gleich noch drauf.
Okay.
Aber da gehört ja auch schon Courage zu.
Och ja, komm, jetzt wollen wir unseren Journalistenberuf aber auch mal nicht jetzt übermäßig verherrlichen.
Nee, das meine ich damit auch nicht. Aber ich glaube, es gibt bestimmt eine Reihe von Kollegen, da will ich auch gar keine Schelte mit betreiben, aber dann haben die so...
Zu spät.
Na gut.
Raus, ich mache einen Punkt. Was hätten die gesagt? Ciao. Die hätten dann gesagt, oh ja, Entschuldigung, Herr Eumann, wie konnte ich das vergessen? Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Und darf ich euer Durchlaucht jetzt vielleicht...
Vielleicht habe ich ein schlechtes Bild von unseren Kollegen. Ich sage einfach nichts mehr.
Das ist ein Angebot. Also, wir waren bei Flop des Jahres.
Ja, soll ich Ihnen mal sagen, was mein Flop des Jahres ist?
Ja, bitte.
Es ist sozusagen auch ein personifizierter Flop des Jahres und das ist Christian Lindner. Der ist natürlich sozusagen primär ein Politiker, aber er ist ja, finde ich, sozusagen als der mediale Polit-Superstar des Jahres irgendwie gestartet und hat ja auch seine Partei quasi zu einem großen Wahlerfolg mit Fotos und Videos in Unterhemden und Schwarz-Weiß-Inszenierungen und so gebracht. Aber dann ist doch... Also ist er doch sozusagen auch das personifizierte Scheitern dieser Jamaika-Sondierung. Und er steht für mich für alles, was dabei irgendwie schiefgelaufen ist, bis hin zur medialen Berichterstattung.
Also dann sind wir jetzt vielleicht schon fast wieder beim Top des Jahres, weil ich fand, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat etwas gemacht, was ja in unserem Gewerbe nicht mehr alltäglich ist. Die haben ganz viel recherchiert und ganz präzise aufgeschrieben, wie es zum Ende dieser Sondierungsgespräche gekommen ist und haben das... relativ, also so unwertend wie möglich gemacht, sondern wirklich ganz dürr so hintereinander geschrieben. Und da kam raus, wenn man zumindest diese Geschichte, die von keinem der Beteiligten dementiert wurde, da kam raus, dass es eben nicht Christian Lindner alleine war, der diese Sondierungsgespräche in die Luft gejagt hat, sondern dass es ein gruppendynamischer Prozess war. Und den kann ich bestens nachvollziehen. Mhm.
Wenn wir jetzt die FAZ schon so lobend hervorheben.
Also, FAS.
Entschuldigung. Aber so grundsätzlich, die Rolle, die Medien bei diesen Sondierungsgesprächen gespielt haben und wie sie sich sozusagen auch in ihrer Berichterstattung gezeigt haben, wie beurteilen Sie die?
Ich fand das eine unselige Melange, weil die Medien, Achtung, sippenhaft.
Ja, egal.
Aber wir sind, okay. Wir sind diesen komischen Balkonfestspielen schon ganz schön auf den Leim gegangen. Erstens mal sind wirklich alle, ich glaube wirklich alle davon ausgegangen, Jamaika wird was. Mhm. Und zweitens haben wir uns dann doch, wie ich finde, so hier und da unserer Pflicht ein wenig entzogen. Es gibt so ganz grundsätzliche Geschichten, die ich an diesen Sondierungsverhandlungen hochspannend fand. Zum Beispiel gibt es Strategien, Verhandlungsordnungen, also wie läuft sowas ab? Der Habeck, der Kieler, also der Schleswig-Holsteiner,
der Grüne,
mit Jamaikaner, Robert Habeck, der hat das ganz schön erklärt. Der hat gesagt, wir haben bei Jamaika in Kiel, in Schleswig-Holstein Folgendes gemacht. Die Spitzenleute haben sich zuallererst zusammengesetzt und haben gesagt, das hier sind unsere wunden Punkte. Hier wird es wirklich schwierig, übereinander zu kommen. Klar, es sind dann so in Schleswig-Holstein so Landwirtschaft zwischen Grünen und CDU und solche Sachen. Und dann haben sich also die Spitzenleute erstmal in kleiner Runde zusammengesetzt und haben versucht, diese großen, schwierigen Probleme zu lösen. Ganz wichtig dabei Vertrauen. Vertrauen schafft man wie? Indem man nicht jedes kleine Zwischenergebnis sofort raus twittert, interviewt oder sonst was, sondern einfach mal die Klappe halten. Das schafft Vertrauen, das schafft eine Basis und dann kann man die Runde etwas erweitern und in die Detaildebatten gehen. Das heißt, die Frage, wie führt man eigentlich Sondierungsgespräche? Jetzt mal rein vom Ablauf her, was macht man zuerst und so, wie sind die Regeln? Zum Beispiel, wie sind die Regeln im Umgang mit Medien? Das ist alles nicht passiert und wir haben uns das einfach so angeguckt, so ein bisschen bräsig mit der Bier- und Chips-Attitüde und haben gesagt, ja, macht ihr mal. Aber schlaue Betrachtungen, verhandeln die eigentlich richtig? Ist auch das ganze Mediale drumherum? Ist es wirklich schlau, dass der Scheurer-Andi und der Dobrindt irgendwie einmal am Tag die Grünen bashen? kann man sagen, ja, okay, das gehört zur Folklore dazu. Ich finde, das gehört bei einer verantwortungsvollen Regierungskoalition, wenn sie dann mal irgendwann funktionieren sollte, eben nicht dazu. Umgangsformen haben mir gefehlt und die Medien waren ringsum nicht in der Lage, diese Umgangsformen einzufordern. Die sind immer drauf und haben gesagt, juhu, die nächste Silvesterrakete, fliegen wir mal mit.
Also jetzt die Medien rund um die Sondierungsgespräche, ist das jetzt Ihr Flop des Jahres? Oder haben Sie noch was anderes?
Das war mein Flop.
Ach so, also mein Flop des Jahres war die Boulevardzeitung an sich.
Die Gattung.
Mhm. Ich stelle an mir selber fest, dass die Relevanz der Boulevardzeitung, die in meinem täglichen Medienkonsum eh nie besonders groß war, dass die noch weiter abgenommen hat. Und das hat nicht nur mit den sinkenden Auflagen zu tun. Ich glaube einfach, also die Qualitätszeitung, Süddeutsche, FAZ, Berliner Morgenpost, die gesamte Funke Mediengruppe, großartig. Das sage ich jetzt natürlich, weil ich für die arbeite. Finde ich völlig in Ordnung, aber die klassische Tabloid-Zeitung, das Brüll, Kreisch, Story inszenieren, das ist irgendwie vorbei. Das macht das Internet echt besser.
Man nimmt auch irgendwie noch so Julian Reichelt ein bisschen wahr, so, ne? Aber ansonsten ist da ja nicht mal so viel.
Also das ist so mein Flop des Jahres. Man dachte so, irgendwann ist der Boden erreicht oder die fangen sich, aber ich glaube, das ist so ganz vorbei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das jahresendklärende Medienmagazin. Hajo Schumacher ist weiter unser Gast.
Na.
Was mich wirklich überrascht hat, das könnte man vielleicht schon unter Veränderungen des Jahres wahrnehmen, man spricht wieder über Titel des Spiegels. Das ist mir schon lange nicht mehr aufgefallen.
Das stimmt.
Nennen wir mal zum Beispiel diesen ARD-ZDF-Aufmacher, der ja vom Cover abgesehen eigentlich recht harmlos war. Vielleicht es nicht groß nachgestrahlt hat.
Und ein bisschen ARD-lastig, ne? Was die Kritik anging.
Ja. Aber das ist ja en vogue, ne? Das macht ja auch hier im Staatsfunk Dopfner auch genau vor mit seinem Begriffssetting. Und was war nochmal, worüber hatte man nochmal
gesprochen? Trump, diese Kopfabgeschichte.
Ja, die Martin-Schulz-Geschichte, Feldenkirchen. So, also das war schon, findet der Spiegel sich so ein bisschen wieder zurück, um auch ein bisschen wieder Agenda-Setting zu betreiben?
Ich glaube, der geschätzte Kollege Klaus Brinkbäumer, der ja nun wirklich keinen einfachen Job an der Spiegelspitze hat, der kommt vom Wort, was manchmal ein Problem ist. Stefan Aust, damals der Chefredakteur, kam vom Fernsehen, kam vom Bild. Die Jungs in der Chefredaktion haben begriffen, wie wichtig es ist, wirklich gute, merkfähige, manchmal auch konfrontative, plakative Titel zu machen. Die Titelästhetik ist vom Künstlerischen, vom Handwerklichen her nicht bei jedem, aber in der Breite besser geworden als in den Jahren davor. Und deswegen redet man drüber. Außerdem muss man auch mal sagen, wir hatten natürlich politische Zeiten, wir hatten eine Bundestagswahl, der Trump hat uns die ganze Zeit begleitet. Also es war auch eine ganze Menge los. Nicht so schlecht für Magazinmacher. Wobei, und da kommen wir dann gleich wieder zum Flop des Jahres, dieser Schnellschuss Ende der Sondierungsgespräche, da geht ja mal gleich die Welt unter. Was stand da noch vorne drauf? Das Aha. Ende einer Ära steht meistens drauf.
Das war dramatischer. Also Stunde Null.
Stunde Null. Ja, mhm. Überhaupt keine Stunde Null. Es sind einfach nur Sondierungsgespräche gescheitert und jetzt geht's halt weiter. Also das ist überhaupt Stunde Null. Ey, come on, die Stunde Null war Kapitulation Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist Stunde Null. Aber Herr Lindner verlässt die Sondierungsgespräche. Also das sind wirklich drei Nummern zu groß. Und da sieht man, wenn Magazine wie der Spiegel versuchen, richtig schnell zu werden, dann muss man hart auf These gehen. Die These lautete, Lindner ist an allem schuld. Es gibt ja auch ernstzunehmende Radiomoderatoren, die das bis heute glauben.
Ja.
Und da fehlte die Zeit. Und da sieht man einfach, also jetzt nicht die Zeitschrift, also Magazin, sondern da fehlte
Zeit
einfach
im Sinne von
die
Minuten.
Ruhe, die Gelassenheit. Mhm. Und da sieht man den großen Unterschied. Die FAS hat die 4-5 Tage, die sie mehr Zeit hatten, einfach für Recherche genutzt. Der Spiegel hat nur gesagt, wir müssen so schnell wie möglich an den Kiosk, haut irgendwas zusammen. Und da sieht man einfach einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den beiden Geschichten. Und deswegen ist für mich so vielleicht die Veränderung des Jahres, zumindest die begrüßenswerte Veränderung des Jahres, Geduld. Nehmt euch Zeit. Gute Geschichten haut man nicht mal ebenso raus.
Zum Beispiel Geduld, auch bis man mal wieder ein Interview mit Erdogan bekommt. Zum Beispiel
Macron haben wir vergessen. Der Macron-Titel hat ganz Europa darüber geredet.
Giovanni Di Lorenzo hat ja mit Erdogan gesprochen.
Mhm.
Ich glaube, das erste Interview mit dem deutschen Printmedium seit mehr als 5 Jahren.
Mhm.
Hat es uns was gebracht?
Also erstens mal möchte ich den Journalisten sehen, der die Möglichkeit eines Erdogan-Interviews aus welchen Gründen auch immer ablehnt. Das ist natürlich erstmal klasse, dass man ihn hat. Das Problem des geprinteten Interviews, und das kennen wir alle auch, durch die Möglichkeit der Autorisierung wird natürlich hinterher nochmal alles das rausgeschliffen und gefeilt, was in einem Live-Gespräch, in einem Fernsehgespräch, wie auch immer, eben drin bleibt. Und das ist für mich immer so ein bisschen die Schwäche des Print-Interviews. Ich sehe den Interviewt nicht, ich sehe seine Gestik nicht, ich sehe seine Schweißperlen, sein Zucken, sein Stammeln nicht. Dieses nachträglich Autorisieren macht das Print-Interview einfach zu einem Kunstprodukt und Scoop, gar keine Frage, aber immer mit diesem Autorisierungsmakel.
Herr Peter, was war für dich die Veränderung des Jahres?
Die Veränderung des Jahres, die ist gerade schon ein Stück weit angesprochen. Ich glaube, man kann sie an einem Datum festmachen. Ach. Und zwar, ja, für mich jedenfalls. Und zwar ist das der 20. Januar dieses Jahres gewesen. Der Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Mhm. Ich glaube, also klar war vorher das ganze Wahlthema und er war schon natürlich sehr präsent oder so, aber und dann war ja auch klar, er ist gewählt. Aber mit diesem Tag sozusagen ist er im Amt. Und ich finde, es ist doch extrem, wie sehr dieser Mann sozusagen unseren medialen Alltag immer wieder, wenn auch mittlerweile mit viel weniger Aufgeregtheit, und es ist ja irgendwie so eine Standardmeldung mittlerweile schon, dass Trump irgendwas tut. Jetzt ist Jerusalem mal wieder so ein etwas größerer Aufreger. Aber der ist also ein so omnipräsenten Menschen, ein Thema, der gleichzeitig ein Thema ist, hat es, glaube ich, in diesem Jahr nicht gegeben. Und irgendwie ist er für mich sozusagen ein ganz krasser Veränderungsmoment gewesen.
Ja und nein. Also erstens mal, wenn ich mir überlege, was wir damals vor ziemlich genau einem Jahr wir alle rumkommentiert haben. Das war alles Stunde Null, Weltuntergang, nichts ist mehr, wie es mal. Also so das ganze Arsenal an Armageddon-Gefloskel. Jetzt, ein Jahr später, sitze ich genauso in diesem Studio mit euch wie im letzten Jahr. Alles das, was passieren sollte, inklusive Mauer nach Mexiko und Wirtschaftsabschottungsgeschichten und so weiter, Obamacare abschaffen, hat erstmal so nicht stattgefunden. Und interessanterweise, und jetzt kommen wir zu einem wirklich bemerkenswerten Punkt, was ist eigentlich, wenn Trump diese Steuerreform, die wir alle komisch finden, wenn er die durchkriegt, hätte nie jemand gedacht, dass ein parlamentarischer Prozess so mit Mehrheiten und so, dass der bei Trump funktioniert. Und zweitens die Jerusalem-Entscheidung, die vom Kongress schon 1995 getroffen worden ist. Also da wird ja nur was nachvollzogen. Es gibt einige, die sich im Nahen Osten wirklich auskennen, die sagen, ey, was ist eigentlich so schlimm daran? Jerusalem ist seit vielen tausend Jahren die Hauptstadt. Die Knesset liegt da. Frau Merkel hat da als erstes ausländisches Staatsoberhaupt gesprochen. Jerusalem ist de facto immer die Hauptstadt gewesen. Und jetzt das Botschaftsverlegen von Tel Aviv, die paar hundert Kilometer darüber. Der wahre Nahostkonflikt findet doch nicht zwischen Israel und der arabischen Welt statt. Der wahre Nahostkonflikt findet doch in der arabischen Welt statt. Das ist Sunniten gegen Schiiten, das ist Saudi-Arabien gegen Iran. Das sind die ganzen Bürgerkriege, ob sie in Libyen, in Syrien, im Jemen stattfinden.
Aber ja, genau. Aber deswegen habe ich so das Gefühl, dass Donald Trump eben doch so ein krasses Veränderungsmoment ist, weil eben genau über diese ganzen Fragen ja niemand berichtet und niemand spricht. Und auch kaum einer weiß, dass der Kongress, wann war das nochmal, egal, vor langer Zeit, 1995 schon diesen Beschluss gefasst hat, sondern alle reden nur von diesem verrückt gewordenen Mann, der seinen Schwiegersohn geschickt hat, den Nahostkonflikt zu regeln. Und jetzt machen sie Jerusalem zur Hauptstadt.
Aber wir stellen doch jetzt einfach auch mal fest, dass diese Erzählung vom Volltrottel, der die Welt in Flammen steckt, so nicht, zumindest in den letzten 12 Monaten, so nicht eingetreten ist. Und vielleicht kann man aus dieser Trump-Erfahrung auch ein ganz klein bisschen Vertrauen ableiten in demokratische Institutionen. Was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben drei Generäle um Trump rumgestellt, so als Stabschef und so. Es sind drei hochdekorierte Generäle, die alle aufpassen, dass der da nicht an irgendwelchen roten Knöpfen rumfummelt. Das heißt, es gibt so Mechanismen, von denen wir alle vielleicht vor 12 Monaten noch nicht dachten, dass die funktionieren. Aber die Demokratie in den USA ist jetzt noch nicht am Ende. Das Volk hat sich noch nicht gegenseitig totgeschlagen. Und die Tatsache, dass Mark Zuckerberg womöglich seine Präsidentschaftskandidatur vorbereitet, macht mir fast mehr Angst als Trump.
Glauben Sie das wirklich? Also ich meine, seine Staatentour, und auch wenn das so theoretisch möglich wäre, laut Facebook-Statuten, dass er ein politisches Amt übernimmt, ohne die Kontrolle über die Firma abzugeben. Sagen ja doch schon viele, nein, Präsident will Mark Zuckerberg nicht werden.
Das haben wir über Trump auch gesagt, das haben wir haben auch über Angela Merkel gesagt, dass die niemals Kanzlerin kann. Das haben wir vielleicht auch mal über Andrea Nahles gesagt oder über Martin Schulz. Also come on, woher sollen wir das wissen? Mark Zuckerberg ist erstens jung, zweitens hat er wahnsinnig viel Geld und drittens ist er wahrscheinlich ziemlich gelangweilt. Also letztendlich so wie Trump, nur nicht so jung. Und Präsident werden, das ist schon was. Ich meine, diese Jungs, die haben alles. Die haben unfassbar viele Milliarden, denen gehört sowieso die halbe Welt. Was, wo kann man da außer so einem Flug zum Mond einfach noch so ein bisschen Aufregung ins Leben kriegen? Klar, Präsident werden.
Wenn wir nochmal auf Trump denken, da gab es ja auch ein kleines Tête-à-Tête mit einer deutschen Journalistin, Christina Dunz. Mhm. Hat den Besuch von Angela Merkel in Washington begleitet und als einzige Journalistin Trump die Fake News-Fragen gestellt. Da wurde sie international sogar richtig berühmt. Was war das für ein Moment? Bleibt denn in Erinnerung oder war das jetzt einfach nur so ein
Glücksmoment? Ist doch das Schöne an unserem Beruf. Da erfüllt man einfach nur so seine Pflichten, wie es sollte, und schon wird man überall gefeiert. Mhm. Ja, also ein Klempner, der unfallfrei irgendwie ein Rohr an ein anderes schraubt, der würde nie international gefeiert. Journalisten, die ihren Job machen, werden gefeiert.
Ich habe mal einen Air Berlin-Piloten gefragt, wie denn das mit dem Applaudieren ist. Ob das nicht doof ist.
Landungsklatscher.
Ja, ob das nicht total doof ist, weil ich meine jetzt bei meinem Zahnarzt, wenn der mir irgendwie einmal hier dann Inlay macht, der applaudiere ich ja auch nicht. Und er sagt ja, nee, er findet es toll, das ist angebracht. Da war ich irritiert.
Ich verstehe jetzt den Zusammenhang zu der vorhergehenden Debatte nicht ganz, aber Air Berlin, das ist eine gute Überleitung, da hatten wir echt ein Stückchen, ich fand uns Medien da ganz schön unkritisch, weil das, was mit Air Berlin passiert ist, das kann man ohne Verschwörungstheoretiker zu sein schon dann auch als lang angelegten Plan und die Verwirklichung desselben plus einer Imponderabilie namens BER, die begünstigend einwirkte. Aber ich war echt enttäuscht, wie wenig von uns gesagt haben, ey komm, Air Berlin muss jetzt nicht nur aus marktwirtschaftlichen, aus Wettbewerbsgründen, sondern einfach mal so am Leben bleiben. Ja, jedes Eisbärenbaby hat mehr Schutzinstinkte bei uns wachgerufen als diese Airline. Und ich mochte, es war nicht nur wegen der Schokoladenherzen, wir haben es jetzt alle miterlebt mit den Flugpreisen der Lufthansa.
Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass es so eine unkritische und auch vielleicht wenig reflektierte Berichterstattung gegeben hat?
Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ein ehemaliger Lufthanseat in seinen letzten Monaten bei Air Berlin irgendwie alles tut, um diese Gesellschaft irgendwie unmöglich zu machen und sich dann noch eine Versicherung abschließen lässt, dass die Millionen, egal was passiert, auf jeden Fall fliegen, das ist irgendwie alles so durchsichtig. Klar ist die Lufthansa mächtig, klar ist sie Platzhirsch, keiner will sich mit denen anlegen. Viele Journalisten sind wahnsinnig stolz auf ihren Frequent Traveler-Status und vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich fand das kein Ruhmesblatt der
noch,
Wirtschafts- und Politik.
Ich habe noch 120.000 Top-Bonuspunkte, kann die gegen Top-Flappen eintauschen gerade.
Echt? Ich meine, das sind so Probleme, die man in die 99,9% der Erdenbürger echt gerne hätten. Ich würde einfach mal sagen, weißt du, weg mit dem Zeug, Schwamm drüber und weiter geht's. Es ist so scheißegal, wenn mir irgendjemand erzählt, wie viele Punkte, Meilen oder Bonuskram. Ihr seid wahrscheinlich auch so Payback-los.
Sie kennen aber die Vokabeln, Herr Schumacher.
Ja klar kenne ich sie. Wer kritisieren will, muss natürlich auch das
Instrumentarium alles mal mit ausprobiert haben.
Ja. Ich habe keine Frequent Traveler-Karte. Ich bin Bahnfahrer.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Wie immer, wenn ein Jahr zu Ende geht, nehmen wir uns Zeit in diesem schnuckligen kleinen Medienmagazin und blicken zurück auf 12 Medienmonate. Und wir machen das in diesem Jahr auch sehr, sehr gerne wieder mit jemandem, den wir hier an dieser Stelle als Nicht-Blogger vorstellen dürfen. Gast des Hauses, Hajo Schumacher.
Bei Miriam Meckel habe ich mitbekommen, dass sie ja quasi ein bisschen befördert wurde, dass sie jetzt nicht mehr Blatt machen muss. Ne?
Herausgeberin. Ne?
Herausgeberin ist super. Mhm.
Ich glaube aber, das ist ganz interessant, diese Rolle des, ich sag mal, des Außenministers. Gabor Steingart ist jetzt Herausgeber beim Handelsblatt und so. Das ist gar nicht so unwichtig, dieses nach außen hin, auf Konferenzen, in Medien, überall, einfach mit der Marke so durchs Land ziehen und zeigen, guck mal hier, wir sind eine wichtige Stimme. Mhm. Also ich würde mir das für Stern und Spiegel, ehrlich gesagt, auch wünschen, dass die einfach präsenter sind.
Wollen wir jetzt beim Spiegel sind, jetzt wird demnächst ja Stefan Blöchinger dort sein. Was halten Sie von der Personalie?
Also ich würde mal sagen, von den vielen Personalentscheidungen, die beim Spiegel in den letzten Jahren eher so mittelprächtig verlaufen sind, ist das ein richtiger Kracher. Weil der Plöchinger, und also es gibt wenige Kollegen, über die auch hinter vorgehaltener Hand echt noch gut geredet wird. Und der hat halt so dieses, das ist so ein Beweger. Und das ist, ich meine, Wolfgang Büchner kann erzählen, wie der Versuch verläuft, einen geprinteten und einen geonlineten Spiegel irgendwie kulturell zusammenzuführen. Da braucht es echt so ein Multitalent. Und ich kann mir jetzt nicht so viele denken im deutschen Gewerbe, die das können. Und dass die den von München nach Hamburg gelockt haben, das finde ich schon ganz schön gut. Es gibt allerdings auch Beispiele, ich glaube Herbert Riehl-Heise, Peter Sartorius, das waren so Kräfte von der Süddeutschen, die haben sich auch mal im Hamburger Haifischbecken versucht, Ernst Fischer noch. Und die sind alle schreiend wieder zurück nach München zu ihren Weißwürsten. Weil denen das mit den Hamburgern irgendwie das, ich weiß nicht, ob das kulturell oder wie auch immer, hat nicht so funktioniert. Also diese Transfers sind schon heikel. Ich wünsche den Kollegen alles Gute, dass es funktioniert.
Und glauben Sie, dass er auch Spiegel Daily doch noch zum Erfolg führen kann?
Spiegel was?
Gibt's das noch?
Weiß ich nicht.
Was macht eigentlich Spiegel Daily?
Ich weiß, wir haben es.
Die letzte Idee von Kurt Schnibben, die jetzt abgewickelt wird. Okay. Und komm, Deckel drauf, nicht drüber reden, das tut mir weh.
Da können wir beim
uns nicht.
So viel, nee, euch nicht, aber ich meine, so viel Geld und so viel Energie und so viel Begeisterung in so einem Nullinger-Projekt zu versenken, das ist echt Kunst.
Wir haben schon öfters über das Spiel gesprochen, jetzt die Feldenkirchen-Geschichte sollten wir auch nochmal kurz ausdiskutieren, ja. Die Schulz-Geschichte, das Schulz-Porträt. War es korrekt, sich auf den Deal einzulassen, dass die den Veröffentlichungszeitraum nach der Wahl bestimmen konnten? Oder hat man da nicht auch ein bisschen gegen ungeschriebene journalistische Grundsätze verstoßen?
Gegen welchen haben wir denn jetzt da verstoßen?
Naja, dass man sich, wenn man etwas begleitet als Korrespondent, als Reporter, wie auch immer, dass man sich diktieren lässt, wann man etwas veröffentlicht? Gegen Zugang? Schweinedeal?
Also die Frage ist ja immer, was wäre passiert, wenn es nicht zu diesem Deal gekommen wäre, dann hätten wir diese Geschichte nicht gehabt. So, und dass Veröffentlichungszeitpunkte mit den Betreffenden vielleicht mal so, ich sag mal, harmonisiert werden, das ist nun in diesem Gewerbe nun wirklich nichts überwiegend Schmutziges. Ich finde diese Geschichte aus mehrererlei Gründen sehr bemerkenswert, weil erstens werden wir uns damit den Zugang zu Politikern in den nächsten Jahren ein für alle Mal verrammelt haben, weil so ein Quatsch macht ja nie wieder jemand. Das zeigt allerdings auch, mit welcher unfassbaren Blauäugigkeit so ein Brüsseler nach Berlin kommt und glaubt, hier sind auch alle so auf Kurs und Dufte und pro Europa und ich weiß nicht was. Es war ja offenbar so, dass sie dem armen Schulz so eine Obama-Geschichte unter die Nase gehalten haben, so Doppelseiten mit Jubelbildern Obama auf Abschiedstour, ne? Und Menschen, die heulend ihm zu Füßen liegen, und da dachte Schulle natürlich mit 100%, ey geil, ne? Die Doppelseiten will ich auch. Es hat ihm niemand gesagt, dass der Spiegel relativ wenig Doppelseiten mit heulenden Menschen macht. Und Markus Feldenkirchen, muss man mal sagen, war so fair, relativ treu an der Seite von Martin Schulz zu stehen, auch als sich dann nach Lektüre herausstellte, dass es eine unfassbar unpolitische Geschichte war. Es ging fast nie um Inhalte, es ging fast nie darum, was will der Schulz eigentlich, sondern es ging immer um Befindlichkeiten, es ging immer um dieses Klein-Klein, dieses Rumgehacke und Gefaule der Genossen und wie stehen die Umfragen. Also es war ja schon auch war prima aufgeschrieben, Markus Feldenkirchen kann schreiben, gar keine Frage, aber es zog sich dann auch und man dachte sich, boah, wenn das Politik ist, dann verstehe ich, dass keiner Bock darauf hat. Man hätte ja gedacht, ey, könnt ihr mal ringen um irgendwas, warum nicht mal einen Mindestlohn auf 10, 12 Euro hoch oder irgend sowas, aber es war ja eine komplett politikfreie Geschichte.
Die Vereinigten Staaten von Europa.
Ja, das hat er aber erst auf dem Parteitag gefordert.
Ja.
Und Frau Merkel hat auch gleich gesagt, ja, Pfeifendeckel. Also, mal gucken.
Was war für Sie denn so ein bisschen so eine tolle Überraschung, die vielleicht auch ganz unerwartet kam in diesem Jahr?
Unerwartet. Also war das jetzt top? Ist das jetzt die Frage nach Top des Jahres?
Können wir machen, oder?
Haben wir jetzt einen Teil vielleicht schon beantwortet.
Vielleicht liegt es auch an meinem Alter, aber wenn die Boulevardzeitung so Flop des Jahres war, dann ist für mich die Zeitschrift, die klassische Zeitschrift, dann doch auch wieder so ein...
Ach, come on.
Top das. Ja, ich weiß, das ist total langweilig für euch digitalen Hüpflinge, aber für Menschen, die auch gerne mal ein bisschen tiefer in Themen einsteigen, Zusammenhänge verstehen wollen, also so wie ich zum Beispiel, ich finde es schon ganz schön gut, was ganz viele Zeitschriftenmacher da so jeden Tag, jeden Monat
aber
hinlegen.
Nennen Sie
was konkret?
Es sind so Nischengeschichten, so, ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Produkt Walden ist zum Beispiel, was einfach so unfassbar liebevoll gemacht ist, wenn da so, was weiß ich, das sind die 8 verschiedenen Fische, die in diesem Fluss schwimmen, die sind alle gezeichnet, das sind Ausklapper, das hat eine unfassbar tolle Papierqualität, also es gibt, klar, die kosten auch so viel wie ein Buch, aber die sind zum Teil beschäftigungsintensiver als Bücher. Ganz am anderen, also ich meine, ihr habt ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, Spiegelcover sind wieder besser geworden. Ich finde auch, was man mit so einem alten Tanker wie dem Stern noch machen kann, siehe Sigmar Gabriel, also Christian Krug, großes Kompliment. Da geht noch was. Natürlich werden die 5-Millionen-Auflage nie wieder reißen, aber es ist auch nicht so, dass die jetzt alle nur so ihre eigene Beerdigung inszenieren, sondern da wird richtig gekämpft. Auf dem Zeitschriftenmarkt wird richtig gekämpft.
Und es entstehen ja auch noch neue Formate.
Es entstehen neue Formate und wenn ich heute an einen Flughafen- oder Bahnhofskiosk gehe, bin ich immer wieder überwältigt von dieser Menge, auch von dieser Menge an Dreck, gar keine Frage. Aber da sind einfach auch wirklich viele schöne Sachen dabei. Ob das die Philosophie-Magazine sind und, man findet immer wieder was.
Wissen Sie was, da will ich Ihnen noch überhaupt nicht widersprechen. Aber das finde ich auch klasse, was es da auch für einen tollen Markt gibt, auch an unterschiedlichen Projekten. Und ich habe mir auch so in diesem Jahr überlegt, eigentlich so was so Mediennutzung angeht, so zum Beispiel Radio ist ja so, mittlerweile so ein Autoprodukt geworden. Ja, konsumiert man hauptsächlich im Auto. Und die klassische Zeitung ist echt so ein Wochenende. Endprodukt, glaube ich.
Und es zwingt dich in Liegestuhl, es zwingt dich einfach in eine schöne, ruhige, konzentrierte Welt.
So mal nicht auf die Notifications zu achten und so.
Auf die was?
Die ganzen Sachen, die man im Smartphone hat. Haben Sie schon Ihr Smartphone?
Nee.
Nein.
Immer noch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Hajo Schumacher ist weiter unser Gast.
Wenn wir jetzt beim Thema Audio noch mal kurz bleiben. Also das ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, insgesamt, da gibt es auch Erhebungen zu, beispielsweise die ARD-ZDF-Online-Studie, die das nochmal auch belegt hat. Das Audio
ist toll.
Ja, total ist sie toll, das ist klar, in allen Belangen. Aber unter anderem ist ja auch dabei rausgekommen, Audio, gerade auch online gehörtes Audio, gewinnt deutlich an Bedeutung. Und es ist ja auch so ein alter Ausstrahlweg, so eine alte Form sozusagen, die auch in so eine neue Welt sozusagen immer mehr rüberwandert. Wie finden Sie das?
Ich finde es persönlich, sage ich direkt vorweg, gut. Da brauche ich jetzt mal eure Jugend-Expertise. Der Podcast, ne, den könnte man ja jetzt auch zum Newcomer oder sowas des Jahres erklären, habe ich mir zumindest mal dahin. Hört ihr die, also außer euren eigenen?
Ja. Ich höre alle außer meinen eigenen.
Nee, aber alle? Habt ihr wirklich richtig so, wenn ihr im Zug oder in der Badewanne oder im Auto sitzt, dann hört ihr so einen Podcast nach dem anderen?
Na, wirklich? Nach dem anderen höre ich nicht.
Doch, soll ich ein bisschen erzählen, was ich so... Ich höre zum Beispiel gerne... Marathon-Fitness höre ich
gerne. Nein, das hörst du den auch
von... Von Achim Achilles?
Nein.
Wir haben
von Marc Maslow.
Von Marc nämlich Maslow.
Auch. Ja, der ist natürlich auch gut.
Nackt gut aussehen. Ja. Das ist, kennen wir.
Und hat das sichtbare Folgen?
Ja.
Also ist das Erscheinungsbild...
Schade, dass es jetzt gerade Radio ist und kein Visual Radio.
Das ich glaube, jetzt wäre eigentlich der Moment, dass ich Ihnen meinen Körperteil vorführe, oder?
Ja, los.
Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. So. Sie raten, was es ist.
Ja. Eine Bauchfalte. Und jetzt ich.
Ich mach's, ja.
Ja.
Das traue ich mich online ohne eher nicht zu sagen.
Wieso? Es ist ein Ohr.
Irgendwas vom Flughafen in Berlin?
Das ist mein Bernardiner, der hier unterm Studiotisch liegt.
Verstehe. Ja. Aber also ich meine, immerhin
13. Das ist ein schönes Wort, lefzen.
Ja, man muss auch verstehen, was es heißt.
Absolut.
Immerhin aber 13%, glaube ich, aller Deutschen hören Podcasts.
Das ist mehr als AfD-Wähler.
Das aber nicht schön viel.
Diese Zusammenhänge, die nichts zu sagen haben. Ja, ich frage mich immer, ist das halt so eine Geschichte, die sich die 27 Podcast-Macher in Deutschland alle ganz engagiert gegenseitig erzählen und wir Medien schreiben es einfach nach? Oder ist das tatsächlich, ist der Podcast Hype?
Ich glaube, dass der nachhaltig ist, weil mir fällt eins auf, dass in meinem privaten Umfeld, gerade das Umfeld, was nicht medial geprägt ist, auf mal Menschen mir sagen, was die alles Mögliche an Podcasts hören, wo man das nie auf dem Zettel gehabt hätte. Und das sind nicht Einzelfänomene, sondern kommt immer häufiger vor.
Und man muss ja auch mal sagen, manche Podcasts sind echt lustig. Also die sind einfach wirklich gut.
Was hören Sie gerne?
Ich mag ja Matze Hilscher, Hotel Matze von Mit viel Vergnügen und diese beiden Mädels, die diesen unfassbar offenen Sex-Podcast haben.
Sexvergnügen oder Herrengedeck?
Genau, Sexvergnügen habe ich dort gehört. Da dachte ich mir, boah, die trauen sich was, ey. Das ist ja deutlich mehr als Locker-Room-Talk, um nochmal mit Trump zu gehen. Aber in einer so unfassbar offenen und sympathischen Art und Weise. Und ich hätte mich echt, also ich bin ja damals von Bravo, das kennt ihr ja gar nicht mehr.
Doch, gibt es jetzt übrigens den Starschnitt
wieder. Ich weiß, die haben den Starschnitt wieder. Also von Bravo so aufgeklärt worden, so wie die Bienen und dieser ganze Kram. Ich hätte mir so gewünscht, in meiner Jugend zwei Mädels, die so unfassbar offen und frisch über...
Mir hätte eine gereicht.
Oh, Me Too, sage ich nur. Me ja, Too. Sorry. Wir haben noch gar nicht über Me Too geredet.
Ja, dann wollte ich
das
gleich hin.
Auch so als Veränderung des Jahres.
Ich wollte sie da jetzt langsam charmant hinlenken.
Schon klar.
Also, ja. Wir sind bei Me Too.
Können wir was zwischenreichen? Bevor wir hier, ja. Da könnte man fast Abschied des Namens, Abschied des Jahres, Kevin Spacey könnte man da ins...
Ja.
Also ist das, also jetzt mal so ganz, ganz neutral.
Geht nicht neutral.
Ist gleich sexistisch, was man sagt, oder?
Also sagen wir mal so, ich finde es total richtig, diese ganze MeToo-Geschichte. Allerdings, was immer bei so Bewegungen dann fast zwangsläufig mit passiert, es gibt so kollaterale Geschichten. Das heißt, manche MeToo-Fälle sind einfach keine. Das heißt, manchmal werden die wirklich großen und dramatischen dadurch ein bisschen verharmlost und manchmal werden so kleine, wie hier mit Frau Tschibli in Berlin, wo jemand sagte, oh, wo ist sie denn? Ich hatte ja gar nicht gedacht, dass sie so hübsch sind. Also jetzt mal mit Verlaub, wenn das eine ältere Dame zu einem Mann gesagt hätte, hätte man auch nicht gesagt, die Alte ist sexistisch. Also so, ich finde es total faszinierend, dass dieser MeToo-Hashtag so eine internationalen Wumm kriegt. Also auch bis hin in die arabische Welt, wo es da sicherlich auch eine Menge zu berichten gibt. Es hat was mit, auf gut Deutsch würde man sagen, so Self-Empowerment zu tun. Frauen trauen sich darüber zu reden, das finde ich wichtig. Wobei, Achtung, in den Medien, wenn wir jetzt mal Film und sowas weglassen, und Hollywood ist ja noch nicht so rasend viel thematisiert worden. Ne? Wir hatten Musik, wir hatten Schauspiel, wir hatten Film, also wir hatten den ganzen Kulturkram und so, ich weiß nicht, jetzt so über Fernsehanstalten, Verlage und so haben wir noch relativ wenig gehört. Nicht? Aber vielleicht kommt da ja auch, vielleicht war da ja auch nie was.
Bestimmt, aber so. Wenn, kommt's raus.
Es kommt raus und wie immer, wenn man solche, ich sag mal, solche Bewegungen hat, passieren natürlich auch Dinge, dass vielleicht manche, also wir hatten diesen einen Fall, ich glaube bei der Washington Post war das, ne, wo eine der vermeintlichen Anklägerinnen dann irgendwann hat sich herausgestellt, es war halt einfach eine ausgedachte Geschichte und das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn Sachen 20, 30, 40 Jahre zurückliegen. Es ist so wahnsinnig schwer, etwas zu beweisen für beide Seiten, also sowohl Schuld als auch Unschuld.
Wie war denn die Reaktion von Kevin Spacey, als die ersten Anschuldigungen rauskamen, also die erste Geschichte mit dem Schauspieler, der jetzt in Star Trek Discovery auch unterwegs ist? Da sagte er, oh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber wenn, tut es mir leid. Das war so irgendwie so eine Art Nicht-Entschuldigung. Da sagte er, ach, übrigens, ich bin schwul. Da hat er, glaube ich, der so der ganzen LBGT, wie heißt das jetzt?
LBG, Lesbian, okay, also.
Also hat er da die ganzen Regenbogen-Community, glaube ich, nicht so einen Gefallen getan.
Ja, ich glaube, es war so eine sehr simple Art des Verteidigungsversuches, so von wegen, naja, wenn ich schwul bin, dann bin ich ja nicht übergriffig oder so. Also das ist so, da werden so viele Stereotypen dann ineinander gemixt. Ich weiß nicht, ob das als Erklärungsmuster wirklich gut, richtig oder schlau ist. Es ist halt ein bisschen so wie bei Gutenberg, ne? Der als erster angeklagt wird, der kriegt auch den meisten Shit des Shitstorms mit. Und die danach kommen, da denkt man sich, ach, der auch noch. Also wie gesagt, der Erste trägt immer die größte Last. Ich kenne die Details nicht, deswegen überhaupt keine Schuldzuweisung, aber man weiß nicht, ob es der dramatischste aller Fälle war, womöglich nicht.
Unsere Zeit ist jetzt fast um.
Oh je.
Was müssen wir unbedingt noch erwähnen,
Trennung des Jahres hatten wir nicht.
Das Jahr 2017 zu würdigen. Was ist die Trennung des Jahres für Sie?
Ich möchte mich wahnsinnig gerne von der Hysterie trennen, weil egal, ob das jetzt Martin Schulz und die 100%, Trump und der Weltuntergang und was auch immer war, manchmal einfach mal so ein ganz klein bisschen Untergangsrhetorik weniger, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener wird schon.
Das möchte ich auch.
Auch im Technikjournalismus, ja. Das ist immer mit
Elon Musk.
Immer mit Kriegsrhetorik gearbeitet.
Ja, Deutschlands Automobilbau kann es in die Tonne treten und Elon Musk so ganz alleine, der Superman, der fliegt zum Mond und kann Elektroautos und so.
Sie sind nur neidisch, Hajo Schumacher.
Ja, natürlich bin ich neidisch. Aber ich kann meine Gefühle auch zeigen.
Was ich auf jeden Fall im neuen Jahr nicht mehr so oft haben möchte, sind Berichte über Neuinhaftierungen von Journalisten in der Türkei. Das würde ich ganz am Ende dieser Sendung auch noch einmal sagen, so appellativ.
Also Freilassung fände ich fast noch besser.
Ja, das meinte ich damit.
Okay, da sind wir uns einig.
Weil Dennis Yücel ist für mich leider der traurige Newcomer des Jahres, wenn man das so sagen darf.
Und das ist richtig lange, ne? Das muss man einfach mal sagen. Das hat so mit, na gut, immerhin von Einzelhaft auf, das kann man als kleinen Schritt betrachten und toi, toi, toi.
Das war ja damit unser Jahresrückblick auf die Medien im Jahr 2017. Hajo Schumacher, es hat Spaß gemacht.
Ja, wieder erwarten. Ja. Ihr wart vorbereitet, seid ein wenig
ins Wort gefallen. Ist das neu, oder?
Ja, das ist total neu. Ja, ist das ein Reifungsprozess? Werdet ihr jetzt auch analog auf eure alten Tage?
Ja.
Lest ihr zusammenhängende Texte?
Nein.
Nein, ne? Nach wie vor nicht.
Ich bin kurz davor, ein Print-Abo abzuschließen.
Ach komm.
Ja.
Für?
Weiß ich noch nicht.
Egal, Hauptsache Print.
Ey, ich habe was total Abgefahrenes gemacht. Oh, wenn das in ihrer
Lauf-App. Aber wenn du es machst, mach gleich zwei, dann kriege ich eins mit.
Ja, und so eine Werbeprämie.
Können Sie mich werben irgendwo für? Haben Sie was?
Ja, Berliner Morgenpost.
Okay.
Was kriegt man da, einen Kugelschreiber?
Ich will lieber einen Tagesspiegel. Besserer Newsletter morgens.
Ja, aber da steht ja schon alles drin. Außerdem finde ich den manchmal ein bisschen übergeckt.
Übergeckt war dieser Rückblick jedenfalls nicht. Ich bin auch gesättigt.
Bis dann. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Bis dann wünschen wir eine mediale Zeit.
Und ein Eierlikör.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.